Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Wirtschaftsinformatik. Mein Name ist Patrick Jonscher, ich bin Assistent am Fachgebiet Information Systems und werde heute Professor Buxmann vertreten. Ist leider heute auf dem Seminar in Neckarsulm mit ein paar ihrer Kommilitonen und hat da eben ein Seminar in Praxiskooperation mit der TDS AG, was eben auch direkt in Neckarsulm stattfindet, die Vorträge, und kann deswegen heute die Vorlesung leider nicht halten. Wir hatten vor den Weihnachtsferien aufgehört mit dem Kapitel 4, zuletzt das Thema Open Source behandelt. Letzte Woche dann noch den Gastvortrag gehabt, nochmal zum Thema Outsourcing eben, die Wiederholung des bereits in der Theorie, aus Theoriesicht behandelten Stoffes, jetzt diesmal aus Praxissicht beleuchtet. Für die Leute, die das Recording anschauen, der Gastvortrag wurde nicht aufgezeichnet. Und heute machen wir eben weiter mit Kapitel 5, weiter im Skript. Dabei steht an, das Thema Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von IT, also der ganze Komplex Wirtschaftlichkeitsanalysen. Dabei haben wir uns das Kapitel grob unterteilt in zwei Blöcke. Das ist zum einen der Bereich Kosten- und Nutzenarten von IT-Investitionen. Erstmal, was gibt es prinzipiell zu beachten? Was sind für Kostenarten zu vorhanden? Was sind für Nutzenarten vorhanden? Und wie kann man das beurteilen? Und im zweiten Schritt wollen wir uns einige Verfahren zur Bewertung von IT-Investitionen angucken, die dann eben genau darauf abzielen, wie führe ich so eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durch für IT-Investitionen, also beispielsweise im Vorfeld von IT-Projekten, wenn ich mir überlege, welche Software beispielsweise soll ich einführen, soll ich die Softwarelösung überhaupt einführen, welche Innovationen beispielsweise stehen zur Auswahl, um diese miteinander zu vergleichen. Beginnen wir zunächst mit Kapitel 5.1, Parameter einer Wirtschaftlichkeitsanalyse bei den Kosten- und Nutzenarten. Hierbei möchte ich Ihnen zwei Literaturquellen empfehlen. Das ist zu einem ein Artikel von Professor Thomas Hess aus München, den er zusammen mit dem Kollegen Müller geschrieben hat. Thema IT-Controlling ist erschienen in unserem Sammelband zum Thema Bereichscontrolling. Und ein Auszug, also einige ausgewählte Seiten aus der Habilitation von Professor Buxmann, Informationsmanagement in vernetzten Unternehmen. Letzterer Artikel steht auch in Klicks zum Download zur Verfügung. Wenn wir das Thema IT-Investitionen uns angucken, geht es zunächst einmal um die Grundfrage, welchen Wert haben IT-Investitionen für Unternehmen? Um diesen Wert beurteilen zu können, genau deswegen müssen wir eben die Wirtschaftlichkeitsanalysen durchführen, weil, wenn man sich überlegt, IT-Investitionen sind ja kein Selbstzweck. Wir sollten nicht aus Jux und Dollerei einfach oder weil die Software schön ist, sie einführen, sondern weil wir uns irgendwann irgendwelche Vorteile davon versprechen. In dem Sinne, Vorteil, welche Nutzen haben IT-Investitionen und wie kann hier dieser Nutzen gemessen werden? Das ist natürlich, ich glaube, solange es IT-Software schon gibt, ist es immer die Frage gewesen, was bringt mir das Ganze eigentlich? Und ist eigentlich in der Literatur auch immer ein großer Streitpunkt, wie messe ich diesen Nutzen, wie kann ich den bewerten, was ist überhaupt ein Nutzeneffekt? Und entsprechend sind auch dann wiederum die Methoden der Wirtschaftlichkeitsanalyse, bieten unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Potenziale, berücksichtigen sie eben auch Nutzen oder nicht, sind sie eher quantitativ orientiert oder auch nur qualitativ. Ein Beispiel, wo man so eine Nutzwertanalyse oder wo man Wirtschaftlichkeitsanalysen anwenden kann, wäre vielleicht die Einführung von einem ERP-System, wo man sich auch vielleicht zwischen zwei Alternativen entscheiden kann. Es geht also um den ganzen Themenbereich, gerade im Bereich IT-Projekte, wie kann ich vor der Durchführung eines IT-Projektes bewerten, ob sich es lohnt, dieses durchzuführen. Also einfach den Vergleich Kosten und Nutzen miteinander. Was kostet mich die Einführung von einem ERP-System, beispielsweise SAP, MySAP, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aktuell heißt, die ändern den Namen ja jährlich, oder im Vergleich zu Oracle beispielsweise, was hat Oracle zur Auswahl? Da geht es eben darum, welche Methode ist auch geeignet, um genau diese Abwägung zu treffen. Dabei sollte man im Hinterkopf behalten, dass für IT-Projekte an sich, das heißt für Innovationsprojekte, für die Einführung von neuer Software beispielsweise. Wenn wir jetzt denken, okay, wir haben noch kein SAP-System, wir wollen jetzt vielleicht eins einführen oder stehen vor der Frage, eins einzuführen. Stehen von den gesamten IT-Kosten, die in einem Unternehmen aufgewendet werden, von dem gesamten Kostenblock, nur ein relativ geringer Teil wirklich zur Verfügung, um neue Projekte durchzuführen. Wir haben hier eine etwas ältere Studie aus dem Jahr 2001 von der Gartner Group mal aufgelegt und daraus geht eben hervor, dass für neue Projekte lediglich 25% der gesamten IT-Kosten zur Verfügung stehen. Ein großer Block oder der größte sind eigentlich die laufenden Kosten, die für den Betrieb von IT, von Software, von der Infrastruktur aufgewendet werden müssen. Das ist einerseits der Betrieb der Anwendung mit 24%, der Betrieb der Infrastruktur, auch ein ganz großer Block. Darunter fällt dann auch sowas wie beispielsweise Erneuerung der Hardware, Erneuerung von PCs. Ja, können Sie überlegen, dass halt die PCs vielleicht auch alle 3 bis 5 Jahre erneuert werden müssen in so einem Unternehmen, um der aktuellen Software eben gerecht zu werden. Und auch gerade wenn man eine neue Software einführt, kann das eben auch bedeuten, dass man vielleicht auch die Hardware aktualisieren muss. Entsprechend hier 39% der größte Block. Und ein paar Verwaltungskosten haben wir natürlich auch noch. Auch das zählt unter die laufenden Kosten. Das heißt, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ich habe nur eine ganz kleine, wenn man so will, Verfügungsmasse, die zur Verfügung steht für neue Projekte. Gleichzeitig ist es aber wichtig, immer weiter zu innovieren. Also nicht stehen zu bleiben auf der bisherigen Software und dem bisherigen Stand, was die IT-Technik angeht, was die Software-Funktionalitäten angeht, sondern zumindest, wenn der Wettbewerber investiert, muss man sich ja die Frage stellen, sollte ich auch investieren? Oder kann ich es mir erlauben, auf meine bisherigen Software-Infrastruktur und auch auf meine bisherigen Software-Anwendungen quasi stehen zu bleiben? Das heißt, mir den Stand zu erhalten. Bin ich damit noch wettbewerbsfähig? Das ist also eben die Frage. Und wenn man es eben sieht, 25% der Kosten oder des Aufwands stehen eben nur zur Verfügung, dann eben ganz klar muss man damit kalkulieren. Man kann nicht eben Projekte machen, nur weil sie interessant oder spannend sind oder auf gut Glück. Das war vielleicht zu Zeiten des New Economy Booms, Ende der 90er, so um 2000 vielleicht noch der Fall. Aber spätestens seit diese Blase dann wieder geplatzt ist, stellen sich Unternehmen noch stärker die Frage als früher, was kann ich wirklich investieren, woran lohnt es sich zu investieren? Also fassen wir zusammen, Wirtschaftlichkeitsanalyse, der Einsatz von IT, kein Selbstzweck, ist ein ökonomisches Entscheidungsproblem schlicht und ergreifend. Worin soll ich investieren, was bringt es mir, wie sieht genau die Kosten-Nutzen-Abwägung aus? Wie schon einleitend gesagt, Kosten sind natürlich vergleichsweise einfach zu messen. Im Nachhinein natürlich ganz klar, da weiß ich genau, was ich investiert habe, aber Kosten sind in der Regel auch recht gut zu prognostizieren. Das heißt, ich kann die direkten Kosten durch Lizenz beispielsweise, Lizenzaufwendungen, Schulungskosten und so weiter, das kann ich recht gut abschätzen. Ich weiß auch, wenn ich neue Hardware kaufe, so und so viele PCs brauche ich beispielsweise in der und der Konfiguration, das kostet mich jeden Betrag. Das kann ich relativ gut kalkulieren. Die Nutzenabgrenzung dagegen ist wesentlich schwieriger. Bei Nutzen ist es oft so, dass eine direkte Messung schon mal nicht möglich ist. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, indirekt zu schätzen oder Rückschlüsse zu ziehen auf eben den möglichen Nutzen. Das heißt, man muss indirekte Messgrößen nutzen oder halt eben beeinflusste Parameter im Unternehmen beurteilen. Beispielsweise, eine ganz indirekte Messung wäre vielleicht, hat sich meine Marktsituation dadurch verbessert? Habe ich einen größeren Umsatz? Und da muss man sich natürlich wieder die Frage stellen oder gefallen lassen als IT-Verantwortliche, ist es überhaupt der Verdienst dieser neuen Software, dass sich der Umsatz verbessert hat oder liegt es an ganz anderen Faktoren? Beispielsweise im geänderten Marktumfeld. Also hier ist natürlich ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist, dass die Nutzenbewertung generell nur qualitativ möglich ist. Das heißt, da hat man ganz, ganz große Probleme, einfach den Nutzen zu monetarisieren. Einfach zu gucken, was heißt das denn jetzt finanziell? Kann ich das irgendwie umrechnen? Kann ich das irgendwie bewerten? Und das geht eben oft nur qualitativ, oft auch nur im Vergleich, nach dem Motto, die eine Software bringt mir mehr als die andere. Oder die Software, jetzt stehe ich besser da ich sie eingeführt habe, als ich vorher mit der alten Softwarelösung beispielsweise dastand. Und dabei gilt eben prinzipiell noch die Aussage, je strategischer eine Investition einzuordnen ist, desto schlechter wird sie bewertbar. Das heißt, wenn ich jetzt eine Infrastrukturmaßnahme habe oder irgendwie eine Prozessautomatisierung durchführen kann, dann weiß ich vielleicht noch relativ gut, okay, der Prozess läuft schneller. Oder wenn ich eine Lagerverwaltung einführe, weiß ich, es verschwinden nicht mehr so viele Teile, die Inventur fällt weg. Oder was kann man noch sagen, so ein Tracking- und Tracing-Programm. Ich weiß immer genau, wo sich meine Teile, meine Lieferanten, Items befinden, meine Lieferungen. Das Ganze läuft effizienter ab und dadurch habe ich eben Einsparungen. Das ist auch ein Nutzen, den man fast dann noch über Prozesskosten ganz gut berechnen kann. Wenn es aber darum geht, ich führe so ein CRM-System ein, also Customer Relationship Management, was dann heißt, ich führe eine Datenbank über meine Kunden, ich kenne die Kundenpräferenzen vielleicht, ich habe so eine Art Beschwerdemanagement und ja, erhöhe meine Kundenzufriedenheit oder das ist mein Ziel. Ist dann schwierig, sowas umzurechnen. Selbst wenn man dann durch Befragung herausfindet, okay, Kundenzufriedenheit ist hochgegangen, da sagt man erstmal super, nur was heißt das eben finanziell? Ja? Heißt es dann, dass die Kunden mehr Produkte kaufen, hat man dadurch einen größeren Gewinn? Dann können wir wieder sagen, das ist vielleicht eine finanzielle Kenngröße, mit der man arbeiten kann. Aber das eben genau darauf zurückzuführen, dass man jetzt eben dieses CRM-System eingeführt hat, ist schon wieder, naja, schwierig zumindest. Ja? Und da unterliegt man natürlich auch immer Diskussionen und muss ich Diskussionen gefallen lassen. Also zusammenfassend, ein grundsätzliches Problem bei Wirtschaftlichkeitsanalysen ist die Quantifizierbarkeit der Effekte. Bei Kosten in geringerem Umfang als bei Nutzen natürlich. Ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, ist einfach der, dass man natürlich vor der Investition oft noch ein Prognoseproblem hat. Man muss sich einfach eine Schätzung, eine Analyse unter Unsicherheit machen. Wie wirkt sich das auf mein Unternehmen aus, wenn ich diese Investition durchführe? Was habe ich letztendlich davon? Auch die Kosten, wenn man jetzt ein Implementierungsprojekt versucht abzuschätzen. Sie wissen ja, Projekte sind generell immer teurer und dauern immer länger, als man ursprünglich geplant hat. Insofern auch da hat man natürlich eine Schätzung unter Unsicherheit und läuft Gefahr, dass danach halt eben die Effekte zwar quantifiziert werden können oder die Kosten quantifiziert werden können, aber vielleicht fehlerhaft. Wenn man sich versucht, mal anzuschauen, welche Faktoren, welche Kennzahlen eigentlich herangezogen werden, um die Wirtschaftlichkeit von IT-Projekten generell zu beurteilen in der Praxis, also auch hier nochmal eine Umfrage, dann hört man ganz viele verschiedene Sachen. Die sind teilweise quantitativ, teilweise qualitativ orientiert. An oberster Stelle steht dabei die Kennzahl des Return on Investment, also in dem Sinne schön auszurechnende quantitative Kennzahl. Sie wissen ja, Return on Investment ist irgendwie Gewinn durch Kapitalumschlag oder sowas oder Kapitaleinsatz. Kann man ausrechnen? Natürlich hat man hier wieder das Problem auch schon wieder der Rückführung. Ist dieser Gewinn wirklich zurückzuführen auf diese konkrete IT-Investition? Das ist eben dann auch eine Frage, die man natürlich vorneweg analysieren muss. Nichtsdestotrotz ist hier auf Platz 1 gemeinsam mit dem Nutzen. Nutzen jetzt direkt im Gegensatz zum ROI nicht direkt berechenbar, muss man wieder eher schätzen. Eine andere ganz weiche Kennzahl, die ja dicht folgend noch auf Platz 3 ist, ist der strategische Fit. Strategische Fit wird man es einmal darunter verstehen, wie gut passt irgendwie eine Software zu den Unternehmenszielen? Wie gut hilft die bei der Erreichung der Unternehmensziele? Wie gut passt die ins aktuelle Geschäftsmodell rein? Ja, wie gut passt die auch in die IT-Strategie generell rein? Also spielen eine ganze Menge rein, aber im Grunde ist es so, ja, einfach strategische Gesamtüberlegung. Also auch super weiche Kennzahl. In dem Sinne noch nicht mal eine Kennzahl, sondern einfach so ein, ja, ist vielleicht ein Kriterium, was man in die Überlegung mit einbeziehen kann, möchte ich es mal nennen. Und auch wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, hier auf der Folie mit weiteren Kennzahlen, Abhängigkeit mit anderen Projekten. Auch das, ja, gut, da kann man natürlich noch ein bisschen Einschätzung treffen. Aber das ist auch immer sehr subjektiv, wie stark ist die Abhängigkeit, ist die wirklich unmittelbar da? Technischer Fit ist schon wieder besser abschätzbar, also da würde ich was anderes sehen. Und interessanterweise, die Kosten kommen dann hier erst auf Platz 6. Ja. Nur 33% der Nennungen wirklich als Faktor, der benutzt wird, um die Auswahl zu treffen. Oft ist es eben so, dass die Kosten nur ein Kriterium unter vielen sind oder ein Kriterium unter mehreren, um die Auswahl zu treffen, ob sich ein IT-Projekt, eine IT-Investition lohnt oder eben nicht. Wir finden ja auch noch andere Kennzahlen wie Total Cost of Ownership. Dazu werde ich am Ende von Kapitel 5.2 noch kurz was sagen. Weitere sind ja finanzielle Kennzahlen, Economic Value Added. Aber das ist im Grunde schon unter ferner Liefen. Also wir sehen hier oben Nutzen und strategischer Fit zwei sehr weiche Kennzahlen und eine harte mit Return on Investment. Das also jetzt verbreitete Methoden, wobei Return on Investment jetzt wirklich keine IT-spezifische Kennzahl ist oder was spezifisch ist für IT-Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen, sondern ja, das kann man im Grunde ja für jede Investition anwenden. Gucken wir uns jetzt vielleicht nochmal an, was man unter Parametern einer Wirtschaftlichkeitsanalyse versteht. Und ja, das ist jetzt sicher wenig überraschend. Parameter heißt einfach, was beziehe ich in diese Betrachtung mit ein? Und da habe ich auf der einen Seite natürlich die Kosten, auf der anderen Seite die Nutzen, den ich von einer IT-Investition dann eben erhalte. Bei den Kosten, wenn wir uns die zuerst ansehen, müsste man unterscheiden zwischen einmaligen und laufenden Kosten. Und wir haben das hier versucht, immer mal beispielhaft aufzulisten. Das ist auch in Anlehnung an die Habilitation von Herrn Buxmann, also die Kategorisierung zumindest. Wenn Sie sich solche Kostenaufstellungen angucken, sei es jetzt für IT-Projekte oder auch andere Investitionen, werden Sie da immer leichte Abweichungen sehen. Aber da gilt das, was mein Chef auch schon mal, glaube ich, zu Beginn der Veranstaltung gesagt hat. Eine Definition, eine Kategorisierung muss man immer danach auswählen, wie weit sie den eigenen Zwecken nützlich ist. Ja? Das heißt, ob man jetzt diese Gliederung wählt oder eine andere, ist im Grunde egal. Man muss nur gucken, ob man wirklich alle Kosten, die relevant sind, erfasst hat. Bei den Anschaffungs- und Herstellkosten ist natürlich ein ganz großer Block der Kaufpreis bzw. die Herstellungskosten für ein System. Kaufpreis, wenn es ein externes und gerade ein Standardprodukt ist, die Herstellungskosten bei einer Auftragsfertigung oder einer Selbsterstellung natürlich. Anschaffungsnebenkosten, also als Informationskosten, darüber können wir jetzt sowas verstehen, vielleicht wie Transaktionskosten, wir kennen die Transaktionskostentheorie, sagen wir so Suchkosten, Vergleichskosten, man muss vielleicht mit verschiedenen Anbietern reden, kommunizieren, Angebote einholen, das würde alles darunter fallen. Bei den Personalkosten hätten wir dann sowas wie Kosten für die internen Projektmitarbeiter, also unser eigenes IT-Personal im Unternehmen, Kosten für Schulungsmaßnahmen und im nächsten Block die Fremdleistungskosten, darunter ist dann das zu verstehen, was beispielsweise von Beratern geleistet wird und was wir entsprechend den Beratern natürlich vergüten müssen, unseren externen Dienstleistern. Wenn wir uns jetzt gerade mal zwei Punkte rausgreifen, also die Anschaffungs- und Herstellkosten, insbesondere Kaufpreis und dann bei den Fremdleistungskosten eben die Kosten für den Berater. Denken Sie mal an so ein SAP-Einführungsprojekt. Wie können Sie sich vorstellen, wie sind da die Kosten verteilt? Wenn man sich jetzt nur mal den Kaufpreis, also Lizenzgebühren für eine SAP-Software anguckt, mit dem Vergleich zu den Kosten für einen Berater. Was würden Sie da vermuten, wie sieht da die Verteilung aus?
Ja?
Richtig, ja. Also da 1.000 Euro für einen Berater ist pro Tag, ist schon mal eine ganz, ganz gute Schätzung. Ich würde eher sogar sagen 1.000 Euro aufwärts. Also ein SAP-Berater ist immer noch so ein recht teurer Berater. Also ich glaube, teurer wird es nur, wenn man einen Strategieberater von McKinsey hat. Ansonsten aber halt SAP-Berater schon recht kostenintensiv. Und da haben sie eine ganz gute Schätzung geliefert eigentlich. Und können Sie jetzt mal sagen, so ein typisches SAP-Einführungsprojekt, wenn es gut läuft, haben sie es in einem Jahr rum. Ja. Das heißt, Sie müssen wirklich so Beratungskosten auch, dann wird der Berater wirklich das eine Jahr für den ganzen Projektzeitraum bei Ihnen im Hause sein. Das heißt, da haben Sie mindestens die Kosten für ein Jahr. Und wenn wir uns jetzt mal so ein mittelständisches Unternehmen vorstellen, so mittelgroß, ja, keine Ahnung, wie mittelgroßes Unternehmen, dann würde man vielleicht sagen, ja, da müssen vielleicht so 10 Berater teilnehmen, so 5 bis 10 Berater. Wenn wir mit den 10 rechnen, ist einfacher zu machen, dann hätten wir jetzt die Kalkulation, das sind dann 10.000 pro Tag, 50.000 pro Woche, 200.000 im Monat und wenn ich jetzt mal mit 11 Arbeitsmonaten circa rechne, dann bin ich eben bei etwas mehr als 2 Millionen. 2 Millionen pro Jahr, nur diese externen Fremdleistungskosten. Ist schon eine Menge, oder? Was denken Sie denn, was so eine SAP-Software dann für dieses mittelgroße Unternehmen kosten würde? Ja, also Softwarelizenz, zu den Preisen ist vielleicht zu sagen, so ein Preis steht nicht auf der Webseite. Ich weiß nicht, wer jetzt schon mal auf der SAP-Webseite ein bisschen rumgesurft ist. Man sieht was über die Software, was er ungefähr kann. Man sieht ganz viele Vorankündigungen, was sie irgendwann in 2 Jahren mal irgendwo auf den Markt bringen. Aber man sieht halt keine Preise. Die haben da kein Preishandbuch online, weil das immer sehr von vielen, vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und oft auch individuell ausgehandelt wird im Unternehmen. Aber aus Gesprächen mit Herrn Buxmann, der selbst mit SAP eben gesprochen hat, auch mit, sag mal, Insidern oder Leuten, die halt eben sich auch mit den Preisen auskennen, weiß ich eben, dass dieses Preishandbuch, was sie wirklich dann zur Grundlage nehmen für solche Preisverhandlungen, mehrere hundert Seiten dick ist und unheimlich viele verschiedene Faktoren berücksichtigt. Was können Sie sich denn vorstellen, was so eine Software dann kostet für so ein mittelgroßes Unternehmen? Irgendeine Hausnummer. Wenn es gerade die 2,2 Millionen für die Berater, ist es mehr oder weniger, was man Lizenzgebühren zahlt für die SAP-Software? Ja? Weniger. Wie viel weniger? 1 Million? Million, 500.000? Andere Stimmen? Mehr oder weniger?
Ja?
Ja. Ist eine gute Frage. Also das bei, also von der Userzahl abhängig, das ist einer der wesentlichen Faktoren. Und dann ist es so, dass es natürlich sich ein bisschen vom Geschäftsmodell unterscheidet. Es gibt jetzt gerade von SAP auch so eine neue Software für den Mittelstand. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Presse verfolgt haben. War so im letzten halben Jahr so ein bisschen hochgekommen. Die nennt sich Business by Design. Und die wird über ein neues Vertriebsmodell, neues Geschäftsmodell quasi für den Mittelstand vertrieben, als unter der Rubrik, unter der Überschrift Software as a Service. Heißt im Grunde so ein bisschen, ja, Software zur Miete, wenn man so will. Das heißt, da sind die Aufwendungen eher jährlich. Klassischerweise wird man die SAP-Software kaufen und diesen Betrag einmalig entrichten. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren eben, wie viel User wollen darauf zugreifen. Natürlich auch der Funktionsumfang, also SAP gibt es natürlich in verschiedenen Konfigurationen, verschiedene Varianten. Wenn wir jetzt erstmal nur von der ERP-Komponente ausgehen, ja, was würden Sie da für einen Preis rechnen? 500.000 bis 1 Million war ja gerade in den Raum geworfen. Mehr, weniger? Ja, es ist im Grunde schon so ganz in Ordnung, die Schätzung. Also in dem Bereich würden wir uns wahrscheinlich bewegen. Ja, also es ist jetzt auch, kommt jetzt auch nicht so auf die genauen Zahlen drauf an. Wie gesagt, da ist auch immer viel Verhandlungssache dabei. Viel Individualität, viel individueller Verhandlungsspielraum. Entscheidend ist jetzt nur dieser Unterschied, den man sehen muss. Wir haben gesagt, Beratungskosten 2,2 Millionen für das eine Jahr. Wenn es gut läuft, brauchen wir nur das eine Jahr mit den 10 Beratern. Und die Kosten für die Lizenz sind dann eben deutlich geringer. Ja, die liegen ungefähr bei der Hälfte vielleicht. Ja, das heißt, nur wenn man diese beiden Kostenblöcke miteinander vergleicht, merkt man schon, okay, bei der Standardsoftware, bei so einer komplexen betrieblichen Standardsoftware, ist eben schon mal der Beratungsblock viel kostenintensiver, viel höher als jetzt die Anschaffungs- und Herstellkosten, in dem Fall die Lizenzkosten. Ja gut, was haben wir für weitere einmalige Kosten, die also bei der Einführung bzw. vor der Einführung anfallen? Wir haben noch sowas wie Customizing, das wird meistens auch von dem Berater noch mitgemacht, Customizing-Aufwendungen. Wir haben bei der Installation und Implementierung, ja, Kosten für die Datenbereitstellung, Portierung aus Altsystemen vielleicht, Testkosten, ja, gut, so Kosten für Mobiliar und Raum und Infrastruktur, das ist eher so Kleinkram, ist hier der Vollständigkeit halber noch mit drauf. Ein etwas größerer Kostenblock ist noch dieser hier, Kosten für die interne Organisation, also Anpassung von Aufbauorganisation und Prozessorganisation. Woran liegt das? Denken wir wiederum an unser SAP-System. Irgendeine Idee, weshalb man diesen Kostenblock dann da noch dabei hat? Ja?
Ja, gut, weil eine Mitarbeiterschulung zum Beispiel ja auch dann notwendig ist, um die Leute an das System zu gewöhnen. Also wenn bisher das Lager so organisiert war und jetzt durch SAP eben komplett anders in der Datenbank verwaltet wird, dann muss der Betrieb ja auch entsprechend umgestellt werden. Also die Prozesse.
Richtig, also auf den zweiten Teil kommt es an. Die Kosten für die Schulungsmaßnahmen hatten wir ja schon hier oben drin. Ja. Aber der zweite Teil ist eben ganz wichtig, wenn man SAP oder so eine betriebliche Standardsoftware, also kann jetzt auch Oracle sein, darauf kommt es nicht an, wenn man sowas einführt, die haben immer vorgegebene Prozesse drin. Ja. Das heißt, da sind Prozesse vordefiniert, wie irgendwas abzulaufen hat. Sie hatten jetzt das Beispiel von der Lagerverwaltung, das kann man schon ganz gut nehmen. Die haben einfach aus verschiedenen Projekten aus der Vergangenheit, haben sie Referenzprozesse entwickelt, für teilweise branchenspezifisch, teilweise auch branchenübergreifend, wo sie einfach sagen, das ist ein sauberer Prozess, der läuft so gut ab. Und den haben sie in ihrer Software implementiert. Das heißt, wenn man jetzt die Software einführt, muss man auch mehr oder weniger diese Prozesse übernehmen. Eine Änderung der von SAP vorgegebenen Prozesse ist nur sehr schwierig und sehr, sehr schwierig möglich und wäre entsprechend teuer. Das heißt, man bleibt dann am besten bei diesen Prozessen, profitiert dann von der optimalen Softwareunterstützung und entsprechend kann man natürlich auch seine Aufbauorganisation oder seine Prozessorganisation eventuell auch dann dadurch verbessern, verschlanken. Also es ist ja nicht gesagt, dass der SAP-Prozess unbedingt schlechter ist als der eigene, den man vorher hatte. Oft ist er sogar besser, weil wie gesagt, in vielen Beispielfällen erprobt. Also dieser Block, den sollte man auch nicht vernachlässigen. Weil wenn man eben sagt, ich muss die Mitarbeiter nicht nur schulen und denen die Prozesse erklären, ich muss das dann auch umsetzen. Ich muss das noch dokumentieren vielleicht, wie der neue Prozess abläuft. Das dauert lang, bis sich das eingespielt hat. Ich muss vielleicht noch neue Abteilungen gründen. Und es geht dann bis runter zu so einer Banalität eigentlich, Visitenkarten und Briefbögen drucken, ja, die sie vielleicht geändert haben. Das kann dann in Summe dann vielleicht auch beim Unternehmen erhebliche Kosten ausmachen. Ja?
Wie ist das mit dem Feedback an SAP? Haben die da irgendwie so kundenorientierte Abteilungen, die dann immer die Feedbacks aufnimmt, ob das auf die Prozesse passt oder ob das was dann schon der Prozess stimmt oder bei jedem
geht? Ja, das haben die schon. Also ob das eine richtige, also eine dedizierte Abteilung ist, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt halt, es gibt eine Abteilung, die das Software Design macht, wenn man so will. Oder also eine ganze Abteilung ist zu wenig eigentlich. Ist ja eine der Kernkompetenzen quasi, die Software so zu designen, dass sie die Prozesse optimal abbildet. Man kann sich jetzt nicht vorstellen im Sinne von so einem Callcenter, wo ich aus meinem Unternehmen anrufe, hör mal, ich habe bei der Implementierung gemerkt, der Prozess ist jetzt nicht optimal unterstützt, mach doch mal was im nächsten Release. So sicher nicht. Aber es gibt halt, also diese SAP-Berater sind ja auch alle von SAP zertifiziert. Ja, dass sie überhaupt sich SAP-Berater nennen dürfen. Die machen auch regelmäßig Schulungen. Also da gibt es einfach Feedback von diesen großen Beratungsorganisationen, einmal zurück zu SAP. Und dann, wenn neue Softwareversionen, gerade neue wirklich Softwareprodukte eingeführt werden, also beispielsweise der Sprung von SAP R3 zu MySAP auch jetzt bei dieser Software für den Mittelstand, Business by Design, immer bei solchen neuen großen Softwareversionen, teilweise auch bei kleineren Releases zwischendurch, geht SAP dann zu einzelnen Kunden hin und macht da Referenzimplementierung. Das läuft dann unter der Überschrift Ramp-up, also quasi der Anlauf dieser neuen Softwareversion. Das dauert dann 1 bis 2 Jahre oft, also schon ein relativ langer Zeitraum. Und dabei werden noch sehr viele Erfahrungen gesammelt, teilweise halt auch die Sachen noch angepasst. Und mit diesen Referenzkunden werden dann eben Erfahrungen gesammelt, wird dann geguckt, okay, wenn man eine Branchenlösung beispielsweise hat, in der Branche, wo man bisher noch keine Erfahrung hatte, denken Sie zum Beispiel an jetzt so den Bereich Public Services, also sei es Krankenhäuser oder auch Gesundheitswesen, ja, oder Verwaltungen. Da kam SAP auch erst später rein, hat dann angepasste Softwarelösungen entwickelt und der muss natürlich auch lernen aus den ersten Erfahrungen und ihre Standardsoftwarelösungen, die sie für das Unternehmen hatten, anpassen. Und in dem Sinne haben sie dann integrierten Feedback-Prozess mit diesen Referenzkunden. Später wird dann natürlich weniger an der Software gedreht. Also wenn jetzt irgendwie das 500. Unternehmen jetzt noch irgendwie eine Implementierung macht und das dann irgendwie nicht so den Prozess optimal unterstützt, dann läuft es eher nach dem Motto, friss oder stirb. Ja, und da muss halt das Unternehmen sich eher an die Software anpassen. Ja. Man kann da auch diese Diskussion immer führen, IT follows Organization, beziehungsweise Organization follows IT. Bei SAP läuft es meistens eher nach dem zweiten Prinzip, Organization follows IT, das heißt, wir müssen die Organisationsstruktur und die Prozesse anpassen eben an das, was die SAP-Software vorgibt. Prozesse stärker als die Organisationsstruktur natürlich.
Ja? Das heißt ja eigentlich, dass SAP für ganze Branchen quasi die Prozesseffizienz vorgibt. Wenn die gesamte Branche, wenn diese Branche alle SAP komplett SAP einführt, dann machen alle das gleiche oder zumindest ansatzweise den gleichen
Prozess. Ja und nein. Also würde ich nur halb unterschreiben. Was meinen denn die anderen? Vielleicht können wir da kurz drüber diskutieren. Ist es so, dass SAP jetzt quasi bestimmt, was effizient ist und der ganzen Branche sagt, wie es zu laufen hat mit den Prozessen? Oder würden Sie sagen, nö, eher nicht? Also wie stark, wie groß ist da die Rolle von so einem SAP?
Ja?
Okay, das heißt erstmal ein Unterschied zwischen der Realität, den Feinheiten vielleicht auch, wie man diesen Prozess ausfüllt und den tatsächlichen Vorgaben im System, ja, wäre denkbar. Weitere Anmerkungen?
Ja? Ja. Auf ihre eigenen Prozesse angepasst wird, oder dass sie eben nicht das Geld hat und eher vorgefertigte Lösungen nehmen muss.
Richtig.
Dann hätte ich wahrscheinlich eher in diesem Bereich, dass mein Weg für den Mittelständler in der gleichen Branche ähnliche Prozesse haben, weil wir einfach
Das wäre natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, also es ist beides richtig. Auch Ihre erste Anmerkung war natürlich nicht falsch. Sicher ist es so, dass SAP bis zu einem gewissen Grad sehr stark was vorgibt. Sowohl den einzelnen Unternehmen als auch natürlich je mehr Unternehmen von einer Branche, die SAP-Software verwenden, natürlich auch für eine gewisse Konformität sorgt. Auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, kann man aber vielleicht dann doch mal gucken, wie ist es denn bei Microsoft, Microsoft Office oder Windows. Ja, selbst wenn jetzt irgendwie 90% der PCs vielleicht mit Windows vorinstalliert kommen und nur wahrscheinlich unwesentlich weniger Leute Microsoft Office-Produkte verwenden, wird trotzdem nicht jeder identisch mit diesen arbeiten. Ja, und da greift so ein bisschen das, was der Kommilitone gesagt hat. Es gibt dann die Feinheiten im Prozess, die anders ausgefüllt werden. Welche Transaktionen dann wirklich in welcher Reihenfolge bearbeitet werden, auch das ist immer noch ein Unterschied. Und auch welche Module vielleicht wie genutzt werden. Das heißt, es ist immer noch die Frage, wie wird dieser Prozess in der Praxis dann wirklich gelebt, der in der Software irgendwie abgebildet oder vorgegeben ist. Fakt ist allerdings auch, die optimalen oder die größten Effizienzvorteile erzielt man dann, wenn man den Prozess so implementiert, wie sich ein SAP den Prozess gedacht hat. Ja, also dann hat man die größten Effizienzvorteile. Und mit dem Thema Customizing, Ergänzungsprogrammierung, Abwandlung muss man insofern halt ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn jetzt ein neues Release von SAP kommt, muss man dieses ganze Customizing fürs neue Release nochmal machen. Ja, da muss man halt wieder diese Ergänzungsschnittstellen programmieren, irgendwie Zusatzmodule, die man vielleicht hat, muss man anpassen. Ja, also da steckt auch ein bisschen die Gefahr drin. Wenn man zu sehr davon abweicht, geht einerseits die ursprüngliche Effizienz des SAP-Systems verloren und der Prozess oder des Prozesses, den SAP implementiert hat. Andererseits halt eben die eventuellen Zusatzkosten bei einem neuen Release. Gut. Soweit die einmaligen Kosten. Zweiter Kostenblock werden eben die laufenden Kosten in den Folgeperioden. Hier haben wir dann eventuell sowas wie Miete bzw. Folgelizenzgebühren. Im Fall von SAP muss ich jetzt gleich dazu sagen, ist es eben ein anderes Modell, wo man einmalig zahlt. Da wird man jetzt keine jährlichen Lizenzgebühren zahlen, aber es gibt eben auch andere Geschäftsmodelle. Dann haben wir den Punkt Wartungs- und Pflegekosten, die als nächstes stehen. Was können Sie sich denn darunter vorstellen? Was würde denn unter diesen Block so alles fallen? Ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so wie beim Sanitärinstallateur, irgendwie das Rohr ist kaputt, dann hole ich mal irgendwie für die Wartung ein neues Rohr anschrauben. Ja, Wartung von der Software, was fällt da alles mit rein? Idee?
Ja, wenn auch die Anpassung der Software würde ich zum Beispiel bewahren, wenn man zum Beispiel ein anderes Division aufmacht,
ein anderes Geschäft. Okay, richtig. Anpassung der Software, wenn sich das eigene Unternehmen verändert, könnte möglich sein, ja?
Ja? Backup.
Richtig, ja. Also Backup vielleicht weniger, das kommt, glaube ich, hier nochmal. Müsste da auch drin stecken, aber Update ist ganz wichtig. Update hieße dann eben der SAP-Welt beispielsweise diese neuen Releases, wenn die dann alle, wann auch immer, alle paar Jahre kommen. Das kann immer richtig anstrengend werden, richtig teuer. Und zu dem Punkt Anpassung vielleicht noch als Ergänzung, stellen Sie sich vor, es kommt irgendwie eine neue Gesetzgebung raus. Ja, dann kommt entweder ein neues Release, ein kleines Update oder ein Patch von SAP, den man einspielen muss, oder man muss es selbst anpassen. Ja, oder die Gesetzeslage ändert sich. Nur die Mehrwertsteuer muss man auch im System hinterlegen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht erstmal klein an, nach dem Motto, ich mache aus 16% 19%. Das hatten wir jetzt irgendwie ja vor ein, zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr. Muss man im System auch nachziehen. Solche Kleinigkeiten, die sich aber dann große Auswirkungen haben, wo man immer wieder auf Konsistenz achten muss, habe ich das in der ganzen Software berücksichtigt, habe ich es in meinen Datenbanken berücksichtigt, läuft das alles? Also das kann auch nochmal ein erheblicher Kostenblock natürlich sein, genau diese Wartungs- und Pflegekosten, einerseits durchs eigene IT-Personal oder wie Sie gesagt haben, wenn dann ein externer Berater nochmal ins Haus kommen muss, wenn es halt irgendwie komplizierter ist und der nochmal irgendwie Customizing vielleicht machen muss oder Ergänzungsprogrammierung oder was auch immer. Wir haben immer noch weitere Sachen, laufende Kosten aufgezählt, wir haben Raumkosten beispielsweise, Kosten für Nutzung des Rechenzentrums. Das kann nochmal ein größerer Block sein, aber sicher weniger als jetzt auch die Wartungs- und Pflegekosten, die wir jetzt haben. Eine andere Geschichte, die man vielleicht noch erwähnen sollte, was unter den Wartungs- und Pflegekosten noch reinfällt, ist die Geschichte mit Wartungsverträgen. Es ist bei dieser betrieblichen Standardsoftware eigentlich üblich, dass man einen großen, ja, dass man zwar jährlich keine Beträge mehr entrichten muss im Sinne der jährlichen Lizenzgebühr, aber was man hat, ist eben, dass man eigentlich beim Kauf direkt in, keine Ahnung, für 5 bis 7 Jahre so einen Wartungsvertrag abschließt, der dann eben genau dazu berechtigt, dass man jährlich diese neuen Patches kriegt, wenn sich was ändert, dass man eben Software-Updates bekommt und ein neues Release bekommt, also ein kleineres, sofern es dann rauskommt. Und nur um Ihnen da mal eine Hausnummer zu nennen, bei SAP oder auch bei Oracle ist es ungefähr die gleiche Größenordnung, ist der Preis oder die Kosten für so einen Wartungs- und Servicevertrag liegen bei ca. 20% der Lizenz- bzw. Kaufsumme pro Jahr. Das heißt, wenn Sie jetzt rechnen, 20% der Kaufsumme, das nochmal mal 5 bis 7 Jahre, dann kommen Sie auch nochmal auf fast den gleichen Betrag wie die Kaufsumme. Deswegen ist es auch für SAP eben auch ganz lukrativ, eben oft auf dieses Servicegeschäft zu setzen. Damit verdienen die in Summe über die Unternehmen eigentlich fast noch mehr als mit dem eigentlichen Verkaufen der Software, mit dem Support und natürlich der Beratung dazu. Ja. Also die Beratung ist natürlich nicht ganz so stark bei SAP selbst angesiedelt, das machen viele andere Beratungen auch, sei es jetzt Accenture, sei es CSC Plönske, wenn er mal noch so... A.T. Carney, wer auch immer. Ja, da gibt es viele Unternehmen, die das machen, viele Beratungsunternehmen. Aber eben jetzt, erstmal, dass man die Software-Updates tatsächlich bekommt. Dazu brauchen wir eben nochmal diesen kostenintensiven Zusatzvertrag. Gut, weitere Punkte. Wir haben natürlich wieder laufende Personalkosten, ist klar. Wir haben auch vielleicht Folgeschulungen hier, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen oder wenn sich wieder was ändert. Diese regelmäßigen externen Dienstleistungen, das wäre jetzt wieder der Punkt. Ich brauche einen Berater für irgendwelche Anpassungen. Und ja, auch wieder so ein bisschen Kleinkram, wenn jetzt hier Materialkosten, kalkulatorische Kosten, sofern man auch sowas Abschreibung macht, aber das überlasse ich dann dem Professor Quick, die kalkulatorischen Kosten durchzugehen. Gucken wir uns die andere Seite an. Wir hatten jetzt eben als einen Parameter der Wirtschaftlichkeitsanalyse die Kosten. Der andere Parameter wäre eben die Nutzenseite, die erzielbaren Nutzeffekte. Auf dieser Folie habe ich für Sie mal hier zwei verschiedene Kategorien oder Einteilungsmöglichkeiten für den Nutzen aufgelistet. Gucken wir uns vielleicht mal zunächst die obere an. Dabei wird unterschieden zwischen Nutzen in Bezug auf Kostensenkung, Nutzen, der entsteht durch Zeiteinsparung und Nutzen, der entsteht durch Informationswerterhöhung. Nun, Kostensenkungen, Personalkosten, ich denke, das ist relativ trivial, noch ziemlich einsichtig. Das wäre jetzt so der klassische Fall, wie es früher oft war. Ich habe ein IT-System, was irgendwie vielleicht sogar dazu führt, dass ich produktiver bin. Im Idealfall, dass ich Mitarbeiter freisetzen kann, wie es schön heißt. Oder dann habe ich natürlich Personalkosten gespart, Prozessautomatisierung. Oder wenn man es anders formuliert, die Mitarbeiter muss ich nicht freisetzen, sondern kann die dann auf andere Projekte setzen, die können dann andere Tätigkeiten ausführen. Aber für die Tätigkeit an sich, für den Prozess, hätte ich dann Personalkosten gespart. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt das Einsparen von Kommunikationskosten. Was könnte denn da drunter fallen? Haben Sie da irgendwie ein Beispiel vielleicht? Kommunikationskosten, was man da, inwiefern man da einsparen kann durch ein Software-System? Ja?
Ja, wenn man in einzelnen Abteilungen
verschiedene Systeme hat und dann eben so ein SAP oder so auf so eine Sache, dann reduziert man ja auch Schnittstellenkosten. Okay, gut, ja. Gut, wenn man die Schnittstellenkosten eben dann zu den Kommunikationskosten mit rein einberechnet, ja, ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir hatten es an dem Beispiel der Standardisierungsproblem sehr durchdiskutiert, dass eben Schnittstellenkosten eben auch in Bezug auf diese Standardisierung eine wichtige Rolle spielen. Und das wären eben genauso die Kommunikationskosten, ja, guter Punkt. Weitere Punkte, weitere Ideen? Ja?
Automatische Auslösung von Prozessen, die auch man da folgen. Jetzt ganz am Ende, zum Beispiel die Rechnungserstellung, die ab einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst werden.
Okay, und die automatische Auslösung von Prozessen, inwiefern spart es Kommunikationskosten dann? Also quasi das Telefonat zwischen den Mitarbeitern fällt dann weg. Okay. Könnte ich natürlich sagen, okay, die Telefonleitungen im Unternehmen sind in der Regel sowieso kostenlos. Da kostet mich das Telefonat nichts. Die Zeit, okay, ja, die Zeit. Da wäre vielleicht wieder bei der Zeiteinsparung eher. Ja, noch eine Idee? Ja, okay. Ja, denken Sie mal an das Thema E-Procurement beispielsweise, elektronische Beschaffung. Ja? Das wäre vielleicht so ein Punkt, wo man sagen könnte, hier habe ich Einsparungen, wirklich auf der Kostenseite auch, und Senkung von Kommunikationskosten. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, wahrscheinlich, was Sie auch gemeint haben, ich habe die Dokumente elektronisch erstellt und übermittle die auch gleich elektronisch. Wenn man sich einfach an früher erinnert, ja, wie war es denn, bevor wir alles hatten mit E-Mail und so weiter, da musste man die klassische gelbe Post bemühen. Und wenn Sie sich überlegen, einfach, was das dann kostet erstmal, ja, die Briefumschläge und die Briefmarken, summiert sich dann auch irgendwann auf. Die Telefonate, sowas fällt alles weg. Ich habe Standardisierung dann in dem Kommunikationsverkehr. Das bedeutet vielleicht auch weniger Rückfragen. Ja, also das senkt alles die Kommunikationskosten. In dem E-Procurement-System würde ich vielleicht eine standardisierte Anfrage an meine Lieferanten schicken. Die schicken mir ein standardisiertes Angebot zurück, alles elektronisch. Dann habe ich vielleicht noch eine elektronische Auktion, habe ich auch noch diesen Auswahlprozess, auch noch digital und keine Kommunikationskosten dafür. Dann kriegt er nach der Auktion kriegt damit den Zuschlag. Im Idealfall läuft es so ab bei der elektronischen Beschaffung. Und entsprechend habe ich keine Kommunikationskosten oder halt vernachlässigbar geringe nur noch. Gut, Zeiteinsparung hatten wir eben schon das angesprochen, ging so ein bisschen in die Richtung Durchlaufzeit, Bearbeitung der Vorgänge, wenn das schneller geht, klar, habe ich natürlich Zeit eingespart, entsprechend auch Prozesskosten eingespart, wenn alles schneller geht und meine Mitarbeiter stehen wieder für andere Sachen zur Verfügung. Ein anderer Punkt wäre vielleicht die Informationssuche. Ja. Ich meine, im Zeitalter von Google ist jedem bewusst, dass Google ist schneller oder auch Wikipedia ist sicher schneller, als wenn man hier in die Universitätsbibliothek rennen muss. Für die ersten Informationen geht einfach die Informationssuche mit IT-Unterstützung wesentlich schneller. Auch wenn man jetzt an integrierte Systeme denkt, Wissensdatenbanken etc., ist das ein wichtiger Punkt. Informationsübermittlung geht so ein bisschen in den Punkt Richtung, was wir schon gesagt haben, den Kommunikationskosten. Ich kann natürlich auch die Informationen schneller übermitteln. Das heißt wiederum, dass ich auch schneller Entscheidungen treffen kann. Ja, und aber die Prozesse dauern nicht mehr so lange durch die schnellere Informationsübermittlung. Ein weiterer Punkt ist dann die Informationswerterhöhung, also als nächste Kategorie. Das gründet sich so ein bisschen auf die Entscheidungstheorie. Oder die Diskussion um den Wert von Entscheidungen, den Mehrwert von Entscheidungen. Wir hatten ja zu Beginn der Veranstaltung, ich glaube erste und zweite Vorlesung, ging es so ein bisschen darum, was ist das Ziel von Informationen unter einer pragmatischen Perspektive. Da ging es darum, Entscheidungen vorbereiten, ja, auch für Entscheidungen zur Verfügung stellen. Und wenn ich jetzt eben ein Informationssystem implementiere, was mir die Daten besser aufbereitet oder vollständiger oder schneller, kann ich dazu eben auch meinen Informationswert erhöhen. Wie kann sich das auswirken? Nun beispielsweise, wenn ich aktuellere Daten habe, sei es jetzt über den Markt, über meine Kunden, über Marktentwicklung, wenn man jetzt Schwankungen hat in der Nachfrage, Veränderungen der Nutzerpräferenzen oder der Kundenpräferenzen, kann ich natürlich mein Produktprogramm vielleicht schneller umstellen, kann vielleicht auch irgendwie schneller die Leute beliefern. Denken Sie an saisonale Schwankungen oder sowas, wo Sie halt saisonale Schwankungen kann ich ja vielleicht noch vorausberechnen. Aber wenn es Abweichungen gibt von diesen saisonalen Schwankungen, was fällt mir jetzt vielleicht ein? So ein großes Ereignis wie die WM 2006 in Deutschland. Wahrscheinlich hätte niemand gedacht, dass man so einen riesen Erfolg hat mit irgendwelchen komischen Deutschlandfahren an der Plastikstange, die man sich ins Auto klemmen kann. Aber derjenige, der die halt rechtzeitig produziert hatte, das vorausgeahnt hatte, hat damit, glaube ich, einen ziemlichen Gewinn gemacht. Und wenn man hier zumindest aktuelle Daten hat, wie sich das entwickelt, besser prognostizieren kann, das kann den Informationswert natürlich erhöhen und das kann natürlich auch jetzt in dem Sinne ein positiver Nutzeffekt sein durch die Software. Ja, in die gleiche Richtung gehen natürlich solche großen Systeme, Entscheidungsunterstützungssysteme, die Informationen besser aufbereiten, dann auch bessere Entscheidungen ermöglichen. Wir haben hier den Bereich Datenanalyse, wenn man sich an den Bereich Data Warehouses denkt und Data Mining, also große integrierte Systeme zur Analyse von historischen Daten. Ja. Data Warehouse, wir werden es in dieser Vorlesung nicht mehr behandeln, soweit ich jetzt im Kopf habe, aber geht im Grunde darum, wie kann ich historische Daten aufbereiten, mit Methoden des Data Mining eben auswerten und im Gegensatz zu den transaktionalen Daten eben, die in einem SAP-System beispielsweise drinstecken. Und wir haben natürlich auch den Bereich des Knowledge Management, wo es dann beispielsweise darum geht, wie kann ich Informationen zwischen meinen Mitarbeitern austauschen. Da gibt es ja oft den Spruch auch, wenn das Unternehmen XY wüsste, was das Unternehmen XY weiß. Ja. Also in einer gewissen Unternehmensgröße hat man einfach nicht mehr diesen informellen Austausch zwischen allen Mitarbeitern, wenn man dann noch in unterschiedlichen Standorten vielleicht sitzt oder in unterschiedlichen Ländern. Da muss man eben gucken, wie kriege ich das Wissen von Mitarbeiter A zu Mitarbeiter B, damit nicht jeder Mitarbeiter die gleichen Probleme nochmal selber löst oder neu lösen muss. Teilweise haben wir das Problem sogar schon bei uns am Fachgebiet. Wenn der eine Mitarbeiter was weiß und der andere weiß nicht, dass er es weiß, dann muss er das Gleiche nochmal machen. Ja, also selbst im Kleinen können diese Probleme schon anfangen. Wenn man so ein Knowledge Management, so eine Wissensdatenbank hat, kann das natürlich dabei helfen. Der Mitarbeiter guckt erstmal ins Knowledge Management und kann dann die Probleme, muss sie nicht mehr selbst lösen, das Rad nicht ein zweites Mal erfinden, sondern kann eben auf vorhandene Informationen zurückgreifen. So, das ist also eine Möglichkeit der Klassifizierung von solchen Nutzenarten, Kostensenkung, Zeiteinsparung, Informationswerterhöhung. Eine weitere Möglichkeit, die beispielsweise Kretschmar verwendet, wie man den Nutzen einteilen kann, wäre die Gliederung nach substitutivem Nutzen, komplementärem Nutzen und strategischem Nutzen. Und was hast du damit auf sich? Substitutiver Nutzen, das zielt eher einfach ab auf die Einsparung von Kosten. Ich ersetze etwas Vorhandenes, mache es effizienter, mache es kostengünstiger. Komplementärer Nutzen ist dann der Bereich der Leistungssteigerung, Zusatzfunktionen vielleicht auch, irgendwas, was ich vorher noch nicht hatte oder noch nicht so gut hatte. Und der dritte Punkt ist dann der strategische Nutzen, also all das im Sinn, was auf eine verbesserte Wettbewerbssituation hindeutet, was eben dabei Vorteile bietet. Ja, also diese beiden Gliederungen stehen so ein bisschen nebeneinander. Es gibt noch noch einige weitere Nutzeneinteilungen. Ich will es jetzt damals erstmal bewenden lassen. Der letzte Punkt allerdings, strategischer Nutzen, ist immer wieder auch mal Gegenstand von Diskussionen über den Nutzen von IT. Was ist denn der strategische Nutzen eigentlich von einer IT-Investition? Wie kann man das messen? Ist IT wirklich ein Wettbewerbsfaktor? Und ich habe jetzt an der Stelle, fiel mir dann, als ich die Vorlesung heute vorbereitet habe, fiel mir ein Artikel ein, fiel mir eine Diskussion ein, die 2003 durch einen Artikel von einem Autor namens Nicholas Carr angestoßen wurde, der das etwas ketzerisch überschrieben hatte, IT doesn't matter. Ja. Das heißt einfach, was hat es mit IT noch auf sich? Braucht man das heutzutage noch? Spielt es noch eine Rolle? Das war so ein bisschen die Diskussion, die er in seinem Artikel angestoßen hat. Der ist erschienen im Harvard Business Review im Mai 2003. Ich werde es Ihnen auch noch in Klicks dann einstellen, dass Sie es nachlesen können, genau wie die 3-4 Zusatzfolien, die ich heute noch eingebaut habe. Aber wollte gerne die Diskussion hier nochmal aufgreifen, weil es eigentlich damals relativ hochgekocht ist und vielleicht auch ganz spannend ist, da nochmal drüber nachzudenken zusammen. Und weil es, glaube ich, auch für jeden Wirtschaftsingenieur, jeden Wirtschaftsinformatiker, der sich mit IT mal auseinandersetzt, wichtig ist zu wissen, was ist eigentlich der Wert von IT? Was ist der Nutzen? Das muss man halt vor jeder IT-Investition immer wieder begründen. Was bringt's mir? K sagt letztendlich unter dieser Überschrift, IT doesn't matter. IT ist so ein bisschen wie eine Infrastrukturtechnologie. Ja? À la Eisenbahnnetz, Stromnetz, auch wie die Dampfmaschine, so eine grundlegende Technologie. Jeder hat es, jeder kann es nutzen, ist relativ kostengünstig verfügbar. Weil es jeder hat und weil es so günstig ist, kann man aus IT keinen Wettbewerbsvorteil mehr ziehen, also im Gegensatz zu früher, wo das durchaus noch ging, das räumt dann sein Artikel ein. Es hat damit seine strategische Bedeutung verloren. Generell waren die Hoffnungen, die mit IT verbunden waren, relativ überzogen. Er sagt auch dann so mehr oder weniger, die Unternehmen, die viel in IT investieren, die sind jetzt auch nicht unbedingt die Outperformer der jeweiligen Branche. Also hohe IT-Investitionen heißen nicht unbedingt, dass man erfolgreich ist am Markt. IT ist eine reife Technologie und daher sind keine grundlegenden Innovationen mehr zu erwarten. Also er vergleicht dann IT auch irgendwie mit der Entwicklung der Eisenbahn und sagt dann so, die Eisenbahn, die wichtigsten Entwicklungen waren auch in 40, 80 Jahren abgeschlossen. IT, die wichtigsten Entwicklungen waren jetzt auch so die letzten 40 Jahre. Wichtigste ist vorbei. Seine Schlussfolgerungen sind dann folgende. IT doesn't matter, eben für das Wohl und Wehe eines Unternehmens, also entscheidet jetzt nicht kritisch mehr Geschäftserfolg. Daher sollte man die Ausgaben für IT reduzieren. Er sagt dann irgendwie, auf den Punkt gebracht, ich glaube einfach spend less, gebt weniger aus für IT. Er schlägt eine Follow-Don't-Lead-Strategie vor. Denn, er sagt halt, die Pioniere, die wenden besonders viel auf, tragen ein hohes Risiko. Und ja, im Grunde, wenn man dann 2 Jahre wartet, dann wird alles günstiger, das Ganze schon erprobt und man kann extrem viel sparen. Man sollte im IT-Management eben den Fokus genau auf diese Risikominimierung legen. Und im Grunde wäre es dann so, dass IT-Management, also die Leitungsfunktion, die strategische Planung, so ein bisschen was von dem Glamour der früheren Tage verliert. Er sagt dann so, auf den Punkt gebracht, IT should be boring. Ja? IT-Management should be boring. Ganz langweilige Geschichte eigentlich, ja, passiert nichts mehr. Hat keine strategische Bedeutung mehr. Wie würden Sie das denn beurteilen? Hat IT nur noch so einen eingeschränkten Nutzen? Hat es keinen strategischen Nutzen mehr? Keinen strategischen Mehrwert mehr? Infrastrukturtechnologie, jeder hat es, ist relativ kostengünstig. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier rumfrage, wahrscheinlich 90% haben einen eigenen Computer zu Hause, wenn nicht sogar 100.
Ja. Ja, gut, aber das schließt ja nicht aus. Ohne IT steht man ja trotzdem schlechter da. Insofern hat es ja noch einen Nutzen. Also die Frage ist ja da hier, kriegt man einen Zusatznutzen oder hat man einen Standardnutzen, der heute noch mit der Kutschefährt hätte, wahrscheinlich einen großen Wettbewerbsnachteil gegenüber Leuten, die Bahn oder Regel nutzen beim Transport. Insofern heißt es ja nicht, dass wir es gar nicht mehr brauchen, aber es geht ja eher um dieses Should be boring. Hm.
Ja.
Hm. Ja. Ich weiß, das ist ein Antwortartikel darauf, aber ich habe leider den Inhalt vergessen. Ich muss das dann schon mal lesen.
Sicher, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich argumentiert er nicht gar kein IT mehr. Ja, das wäre natürlich auch sinnvoll, unsinnig, würde ihm keiner glauben. Er sagt ja, wie Sie schon richtig nochmal zusammengefasst haben, ja, macht halt weiter, aber wenig ausgeben, eben diese keine Pionier mehr sein, sondern eher so eine Risikominimierungsstrategie fahren.
Jetzt mal eine Frage, wie weit ich jetzt die Technologie oder wie weit sie entwickelt wurde, betrachte. Also wenn ich mir anschaue, dass halt jede Firma Office benutzt oder irgendeine Form von Office benutzt und alle etwa einen gleichen Standard haben, dann ist das ein alter Hut. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Thema Knowledge Management anschaue, das auch relativ jung ist, dann gibt es einige Firmen, die das gut implementiert haben.
Mhm.
Und dann ist genau der Fall eingetreten, meiner Meinung nach. Dann ist es langweilig, das ist ein Standard, den jeder hat. Und dann muss geschaut werden, können wir IT weiter nutzen und strategische Vorteile zu erzielen.
Ja.
Das ist immer ein Prozess, immer wieder zu probieren, immer wieder neue Möglichkeiten einzutreten.
Das heißt, ein bisschen zu explorieren, was gibt's Neues, was kann ich noch nicht so gut, was sollte ich noch implementieren, was macht vielleicht der Wettbewerber besser und das dann eben nachmachen vielleicht auch, wenn man nicht selbst die erste Idee hatte und dann zumindest es genauso gut machen wie der Wettbewerber.
Zumindest bis eben vielleicht noch andere Möglichkeiten zu suchen, seine strategische Ausrichtung, also die Strategie ist ja auch so ein Set von Aktivitäten, also ich meine
ja.
Und vielleicht finde ich eine innovative IT-Lösung, die genau das unterstützt,
Die
der Wettbewerber gar nicht braucht vielleicht.
Innovative IT-Lösung würde aber dem widersprechen, was K. gesagt hat. Der K. sagt im Grunde, es gibt da keine großen Innovationen mehr. Ist nichts mehr zu erwarten. Würden Sie widersprechen, ja?
Also ich denke, ERP und CRM-Systeme sind langsam Standard, aber ich denke, es wird in Zukunft wieder neue Systeme geben, neue Möglichkeiten, bestimmte Prozesse abzubilden, bestimmte Aktivitäten abzubilden.
Okay. Weitere Meinung? Ein ganz wichtiger Punkt steckt eben in Ihrer Antwort auch noch drin, so ein bisschen unter ferner Liefen. Es kommt ja eben noch drauf an, wie die Leute das anwenden. So ungefähr hatten Sie es, glaube ich, gesagt. Oder man muss ja noch wissen, wie man es implementiert. Das ist auch in einem dieser von Ihnen schon erwähnten Antwortartikel drin. Also es gab dann diverse Briefe an den Herausgeber, also wo dann die dann auch in der Folgeausgabe für das Harvard Business Review veröffentlicht wurden, wo eben auch teilweise gesagt wurde, okay, es mag sein, dass IT erstmal prinzipiell standardisiert ist, dass jeder das SAP-System kaufen kann, aber wie man es dann genau nutzt, wie man es implementiert, wie man seine eigenen Prozesse wiederum anpasst an das SAP-System, das ist immer noch eine große Kunst. Oder auch die Auswahl zu treffen, welches System kaufe ich denn? Auch das ist nicht selbstverständlich. Oder die Prozesse umzusetzen. Denk mal nur an die IT-Erfolge, die in der Vergangenheit Dell gehabt hat, durch die Einführung von IT. Ja? Also der Verkaufsprozess über das Internet hat Dell quasi erfunden. Ja, denken Sie an Walmart, was die gemacht haben, wie die erfolgreich die mit ihrer IT-Welt sind, was jetzt eben die Lieferantenintegration angeht, was die Kundenanalyse angeht. Ja, auch ein großer Innovationsvorteil.
Ja.
Mhm. Dann ist es aber doch vielleicht, dann wäre es ja vielleicht doch sinnvoller, wenn ich sage, okay, ja, Walmart, okay, die sind jetzt ein bisschen voraus, na gut, dann mache ich es jetzt dieses Jahr und dann kann ich es genauso gut wie die. Dann wäre es ja doch in dem Sinne, wie Nikolaus Kahr sagt, alles mehr oder weniger langweilig, ich beobachte ein bisschen den Wettbewerb und dann mache ich das gleiche wie die.
Mhm. Was ja letztendlich auch nicht das Ziel ist. Also man sollte ja schon versuchen, besser als der Wettbewerb
zu sein. Ja. Nee, es ist hier ein wichtiger Punkt. Innovationen, finden sie immer noch statt in der IT-Welt. Also ich denke, da ist auch nicht damit zu rechnen, dass die jetzt irgendwann aufhören. Es gibt einfach immer mehr technologische Entwicklungen. Da muss man einfach damit rechnen, dass das immer noch weitergehen wird. Und entsprechend hat immerhin der Innovator, der Pionier, wird immerhin, wenn auch nur vielleicht für begrenzte Zeit, aber wird weiterhin Gewinn draus ziehen können oder Kapital draus schlagen können. Das ist natürlich mit Risiko verbunden, da hat Karl schon recht, aber es ist die Frage, ob sich das nicht trotzdem lohnt, das Risiko einzugehen, Pioniergewinne zu erzielen und seinen Wettbewerb davonzuziehen für eine begrenzte Zeit. Aber wenn der Wettbewerb wieder aufschließt, kann man mit der nächsten Innovation ja kommen. Ja? Also immer so ein bisschen... im Englischen gibt es diesen Begriff Leapfrogging, also dem Wettbewerb so ein bisschen wie so ein Frosch vorherhüpfen, ja? Immer mit so kleinen Sprüngen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber denken Sie an sowas wie RFID, auch eine aktuelle Entwicklung, ja? Was die Logistik ja immer noch ein bisschen verändert. Das ist ja auch eine IT-Investition in Innovation, die es noch nicht allzu lange auf dem Markt gibt. Also auch das ist es gibt hier ja noch viele Beispiele dafür. Das wird auch in diesen Antwortartikeln. Ich werde es Ihnen ins Klick stellen, lesen Sie sich mal durch vielleicht, was da alles argumentiert wird. So ein bisschen der Konsens ist halt, und da muss man halt genau aufpassen, auch was K. wirklich sagt. Er hat in manchen Punkten schon recht. Klar muss man gucken, was das Risiko ist. Klar muss man gucken, was das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Aber das muss man ja ohnehin. Man sollte jetzt nicht, aus lauter Spaß irgendwie IT-Investitionen machen, weil sie irgendwie spannend sind oder weil sie schön sind. Man sollte einfach schauen, was lohnt sich. Da sind wir wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeitsanalyse. Und Innovationen lohnen sich trotzdem. Innovationen werden auch weiterhin kommen. Es ist damit zu rechnen. Und auch dieser Vergleich mit der Infrastrukturtechnologie hinkt natürlich. Einerseits kann man jetzt die Entwicklung der Eisenbahn nicht vergleichen mit der Entwicklung von IT. Die Eisenbahn fährt seit Anfang an, ich weiß nicht, anfangs wurde sie vielleicht 10 km/h, als die erste Eisenbahn auf die Schiene gestellt wurde. Mittlerweile gibt es Züge, die, keine Ahnung, 450 km/h schnell fahren. Das ist aber trotzdem noch eine relativ geringe Entwicklung zu dem, was die IT, beispielsweise wenn man es jetzt in MIPS, also diesen Million Instructions per Second misst, was ein Prozessor leistet im Vergleich zu früher. Ja, das ist dann irgendwie das 10.000-fache und nicht das 400-fache. Das ist also ein erheblicher Unterschied, insofern auch schlecht vergleichbar. Und wiederum, IT ist nicht primär eine Infrastrukturtechnologie. Er sagt auch, IT, Hauptaufgabe von IT wäre, Transportmedium zu sein, für Daten, für Informationen. Wichtiges Gegenargument dagegen, IT ist eigentlich mehr ein Enabler. Ein Enabler für Geschäftsmodelle, denken Sie an sowas wie eBay. Enabler für den Umgang mit diesen Prozessen, den Umgang mit Informationen, die Informationsbereitstellung, daraus ziehe ich den Nutzen. Nicht, dass die Informationsübermittlung schneller abläuft. Klar, spielt auch eine Rolle, sind wir bei unseren Kommunikationskosten. Aber eher, was das dann für meine Prozesse bedeutet. Das ist der eigentliche Knackpunkt dabei. Ja, also diese Diskussion wollte ich Ihnen gerne noch mal kurz vorstellen, um zu zeigen, eben Kosten- und Nutzenbewertung ist wichtig und ist auch eindeutig nicht irgendwie entschieden. Immer noch nicht. Ja? Also das war jetzt die Diskussion von 2003, 2004. Um ein paar seiner Ansichten nochmal zu etwas klarer zu ziehen, hat dann Nicholas Carr übrigens dann anderthalb Jahre später noch einen weiteren Artikel geschrieben, der hieß dann IT doesn't matter. War jetzt in dem Sinne natürlich kein richtiger Widerruf, aber hat eben dann nochmal als Fortsetzung darauf aufgebaut. Gut, kommen wir zum nächsten Teil, Verfahren zur Bewertung von IT-Investitionen, wo ich Ihnen gerne ganz kurz ausgewählte Verfahren vorstellen möchte, die Nutzwertanalyse und die Kapitalwertmethode und, wenn wir es noch schaffen, einen kurzen Blick auf das Prinzip der Total Cost of Ownership. Ja, auch hier wieder die gleichen Literaturquellen zu Total Cost of Ownership, insbesondere finden Sie aber auch ganz viel im Internet. Also da kann man einiges nachlesen. Hier nur ganz kurz vielleicht eine Übersicht über verschiedene Verfahren der Wirtschaftlichkeitsanalyse, verschiedene Instrumente. Nur damit Sie jetzt nicht denken, okay, es gibt nur die zwei und sonst nichts. Das ist natürlich mitnichten so. Man kann da unterscheiden. Erstmal die statischen Verfahren. Die sind in der Regel quantitativ orientiert, wie Kostenvergleichsrechnung oder Gewinnvergleichsrechnung. Klassische Investitionsrechenverfahren wie Rentabilität und Amortisationsrechnung. Oder auch dynamische Verfahren wie die Kapitalwertmethode, die wir uns ja nachher noch angucken. Dann haben wir die mehrdimensionalen Verfahren, die dann eben auch qualitative Aspekte berücksichtigen, wie die Nutzen- oder Nutzwertanalyse. Die Nutzwertanalyse eben das zweite Verfahren, was wir uns jetzt als nächstes gleich angucken. Und es gibt noch einige neuere Verfahren, zum Beispiel den Hedonic-Wage-Ansatz, wo es eben darum geht, Produktivitätsvorteile umzuwandeln in Lohnkosteneinsparung. Ja. Es gibt verschiedene Kennzahlen und es gibt auch diesen Total Cost of Ownership Ansatz. Auch das jetzt nur als Beispiel. Auch das ist noch nicht mal vollständig, diese Auflistung. Nur damit Sie einen kurzen, ungefähren Überblick haben, wie kann man sowas einteilen, was gibt's alles. Angucken, wie gesagt, wollen wir uns die zwei, im ersten Schritt Nutzwertanalyse und die Kapitalwertmethode. Und auch auf die Gefahren, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen die Spannung rausnehme. Sie sollten nicht erschrecken, die Verfahren sind nämlich super einfach. Man macht sich jetzt nicht richtig einen Begriff davon, dass solche einfachen Verfahren tatsächlich in der Praxis angewendet werden. Aber glauben Sie mir, es ist wirklich so. Es wird so gemacht. Man braucht nicht viel, um es zu verstehen, aber man muss vielleicht dann trotzdem noch viel Gehirnschmalz reinstecken, was inhaltlich drin läuft und wie kritisch auch so ein Verfahren manchmal zu bewerten ist. Die Nutzwertanalyse, auch bekannt vielleicht als Scoring-Modell, wenn Sie es schon mal, vielleicht auch im Grundstudium mal gehört haben, ist letztendlich ein Instrument zur Auswahl zwischen mehreren Alternativen. Also es geht darum, Alternativen miteinander vergleichen zu können. Und ein großer Vorteil ist, ich berücksichtige nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Kriterien. Kapitalwertmethode, ich denke, das kennen Sie alle aus Kostenrechnungen, Einführung in die BWL aus dem Grundstudium, einfach Discounted Cashflow, dynamische Investitionsrechnung. Ich habe da meine Einzahlung, meine Auszahlung, das Ganze zinse ich noch ab über mehrere Perioden und gut ist. Ja, so zwei Methoden, die man jetzt auch bei IT-Projekten relativ gut anwenden kann. Gucken wir uns im ersten Schritt vielleicht die Nutzwertanalyse mal an. Das Ziel ist der Vergleich zwischen zwei Alternativen, beziehungsweise die Auswahl der besten Alternative mithilfe einer dimensionslosen Größe, heißt einfach, es ist jetzt keine Geldeinheiten beispielsweise. Wir ermitteln also einen Nutzwert. Wie sind die Schritte? Gut, wir stellen erstmal Kriterien auf zur Bewertung der Alternativen, dann legen wir Gewichte fest für die einzelnen Kriterien, bewerten jedes Kriterium für jede Alternative und dann müssen wir es nur zusammenrechnen, ermitteln also unseren Nutzwert. Die Alternative mit dem höchsten Nutzwert, die sollten wir dann auswählen für unsere Investitionen. Hier das Ganze nochmal schematisch dargestellt. Na, Ziel definieren hieß jetzt in erster Linie mal, ich überlege mir, was will ich eigentlich erreichen, was soll das System können? Was soll es mit Produktivitätsverbesserung liefern und so weiter. Das läuft letztendlich darauf hinaus, zu wissen, wie man auch jetzt eben die Anforderungen definiert. Das wäre der Schritt 2. Ich überlege mir eben, okay, eine der Anforderungen ist, das System muss günstig sein. Dann habe ich vielleicht noch eine Anforderung, Prozessunterstützung. Und dann vielleicht noch eine Anforderung, Nutzerfreundlichkeit. Dieser groben Anforderung wird man dann ausfüllen mit Unterkriterien. Zum Beispiel bei kostengünstig könnte man jetzt sagen, ein Kriterium sind die einmaligen Anschaffungskosten und ein Kriterium sind die laufenden Wartungskosten. Bei Kriterium was man noch Prozess unterstützen, dann kann man sagen, okay, wie gut ist diese Funktion abgedeckt, wie gut ist eine andere Funktion abgedeckt. Das wären die einzelnen Kriterien. Für diese wird man dann eben Gewichte festlegen und überraschenderweise oder wenig überraschenderweise müssen sie sich natürlich zu 1 aufaddieren, diese Gewichte. Und dann geht man letztendlich nur hin und ermittelt für jede Alternative, für jedes Kriterium jeweils einen Wert, dem man diese Alternative zuweist. Oft macht man das dann auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 100, wo man einfach sagt, okay, der Alternative gebe ich für dieses Kriterium so und so viele Punkte einfach. Diese Punkte werden dann multipliziert mit dem Gewicht, was man vorher ermittelt hat. Und man erhält dann sozusagen hier so Teilnutzenwerte. Das macht man eben für alle Alternativen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Auswahl hat, nehme ich ein SAP-System oder nehme ich ein Oracle-System oder, ja, da wird es schon schwierig, viele große Wettbewerber gibt es nicht mehr in dem Bereich. Vielleicht noch das alte PeopleSoft von Oracle oder also was ja mittlerweile auch zu Oracle gehört. Oder man kann auch als Alternative natürlich durchrechnen, was passiert, wenn ich gar kein System nehme und wenn ich so weitermache wie bisher. Auch das ist möglich. Wenn man das alles bewertet hat und mit den Gewichten multipliziert, rechnet man zusammen. Man erhält hier 3 Nutzwerte oder für jede Alternative einen Nutzwert. Und letztendlich muss man nur die Alternative mit dem höchsten Nutzwert wählen. Das ist es letztendlich schon. Das ganze Geheimnis der Nutzwertanalyse. Wenn Sie sich jetzt das System so angucken, wissen, okay, wir formulieren unsere Anforderungen, wir legen Kriterien fest, wie man diese Anforderungen messen kann, der Erfüllungsgrad dieser Anforderungen, wir gewichten das Ganze, wir haben verschiedene Alternativen, die wir miteinander vergleichen können, wir können eben auch Nutzeneffekte, qualitative Sachen mit berücksichtigen, hört sich erstmal alles super an. Also eine tolle Methode oder ist sie nicht so toll? Was würden Sie sagen? Wie würden Sie die kritisch einschätzen? Ja? Ja, eine Diskussion würde ich noch nicht mal als Kritikpunkt sehen. Das ist ja fast noch gut, weil ein Diskussionsprozess führt vielleicht dazu, dass man kein Kriterium vergisst. Ja, wenn man darüber diskutiert, eine Gruppe hat vielleicht, alles kompetente Leute, wird die Methode dadurch vielleicht besser in der Anwendung. Ja? Okay. So ein bisschen mehr so eine Mindmap-Methode, um sich selber klar zu werden, was einem wichtig ist. Ja, gar nicht schlecht, ja. Es könnte ja passieren, dass die qualitativen Aspekte und quantitativen Aspekte überbewerten quasi, dass die nicht erachtet werden, die qualitativen. Dass vielleicht quasi genau die Kosten und der Gewinn, dass die vielleicht ziemlich gut werden, qualitativ, aber mit den quantitativen Aspekten dann unterbewertet werden. Also wie gesagt, die Kosten kann man ja auch mit einbeziehen, hatte ich ja gesagt.
Ja, und auch ja.
Ja. Also auch klar, haben Sie recht, auch das ist möglich, wenn man dann irgendwie daraus sagt, okay, ist vielleicht gar nicht mehr wirtschaftlich, weil man die Kosten eben dann halt niedriger gewichtet hat oder höher gewichtet hat, wenn Sie dann die Kosten als jetzt irgendwie den Nutzen, den man daraus ziehen kann. Die wesentlichen Punkte haben Sie tatsächlich eben auch schon genannt. Also wir haben ja einfach ein Bewertungsproblem. Wenn die Diskussion über die Kriterien, über die Gewichte eigentlich schon mal super ist, viel besser als wenn ich es nur für mich mache, weil wenn ich als Entscheidungsträger allein mir die Nutzwertanalyse mache, dann kann ich es im Grunde fast gleich lassen. Dann sind wir bei der Mindmap. Ja? Weil dann kann ich ja wirklich reinschreiben, was ich will. Erstmal, welche Kriterien nehme ich auf und auch welche Gewichte vergebe ich. Und in der Diskussion kriegen Sie ein bisschen Objektivität rein. Aber auch genau da liegt wieder das Problem, wenn man sich an die Praxis denkt, im Unternehmen vielleicht 2 Befürworter. Der eine befürwortet SAP und die andere Gruppe befürwortet Oracle. Die werden halt die ganze Zeit kämpfen. Die werden sich überlegen, und wenn das eine System meinetwegen im Bereich Kosten besser ist, dann werden die sagen, okay, unser System ist kostenmäßig günstiger, dann muss es hochgewichtet werden. Ja, und die anderen sagen, ach nee, unser System ist zwar teurer, aber Kriterium Kosten spielt eh nicht so eine Rolle. Ja, dann fängt halt so ein Kampf an, was ist die optimale Gewichtung? Und natürlich auch, welche Kriterien spielen überhaupt eine Rolle? Ja, Und da sind halt schon mal zwei Stufen der Subjektivität. Und nächster Punkt wäre vielleicht noch die Bewertung der Alternativen. Also wenn sich diese Spalte hier nochmal angucken. Beim Thema Kosten ist es ja vielleicht noch einfach. Die kann man wiederum objektiv dann messen, wenn man weiß, okay, Lizenzgebühren für SAP sind so und so hoch, Oracle-Lizenzgebühren so hoch. Ja, entsprechend kann ich es dann in eine Punktzahl umwandeln. Das ist dann wunderbar. Aber Nutzen, Benutzerfreundlichkeit, so ein Kriterium, wie will ich das bepunkten? Der eine macht vielleicht lieber Mausklicks und der andere arbeitet lieber mit der Tastatur. Der nächste mag die Farbe grün nicht. Was gebe ich dann für einen Wert auf dieses Kriterium Benutzerfreundlichkeit? Ganz schwer zu messen. Natürlich wird es auch teilweise noch verschärft durch ein Prognoseproblem, was man aber bei den meisten Methoden hat. Insofern Prognoseproblem vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber das sind eben die wesentlichen Kritikpunkte auch in der Nutzwertanalyse. Sie ist zwar schön einfach in der Anwendung, ist ein gutes Tool. Sie berücksichtigt auch qualitative Kriterien, das ist schon mal schön. Aber eben, sie liefert eben nur diesen dimensionslosen Nutzwert am Ende und es ist hochgradig subjektiv. Also in der letzten Zeile dieses ist zum Teil subjektiv. Zum Teil können Sie im Grunde streichen. Wenn man so will, ist es fast vollkommen subjektiv. Sie können die Kriterien willkürlich auswählen, Sie können die Gewichte willkürlich setzen und Sie können natürlich auch die Bewertung mehr oder weniger willkürlich machen. Ja? Und diese Willkür kann man nur ein bisschen rausnehmen, indem man eben drüber diskutiert. Ja? Indem man eben versucht, das mehr oder weniger unabhängig festzusetzen. Vielleicht auch bevor man die Alternativen überhaupt kennt, dann sich über die Kriterien Gedanken zu machen und die Gewichtung. Sofern das möglich ist. Weil wenn man jetzt weiß, es geht um eine betriebliche Standardsoftware, weiß jeder, hat jeder im Hinterkopf, was für Alternativen zur Auswahl stehen. Da wird man den Kopf nicht abschalten können, um objektiv zu werden. Ja? Ja, na Benchmarking gibt es ja verschiedene Varianten. Eine Variante bei Benchmarking ist das Best-in-Class. Ein Best-in-Class-Prozess oder ein System sich anzugucken und das eigene System im Vergleich dazu zu sehen. Und je nachdem, also jetzt im Bereich IT-System ist es, denke ich, eher ungewöhnlich. Meistens wird es eher von der Prozess-, von Organisationsgestaltungsschiene her gemacht. Und dann versucht man eben vom Best-in-Class zu lernen, also von meinem Wettbewerber. Das könnte jetzt sein, dass jetzt... wenn man jetzt mal sagt, Automobilunternehmen werden von einem Beratungsunternehmen für so ein Benchmarking gewonnen und letztendlich kommt es dann zum Vergleich BMW, Audi, Porsche, Mercedes, also jetzt Daimler. Ja. Und dann wird eben geguckt, meinetwegen der Produktion, der Just-in-Time-Fertigung. Wer beherrscht es am besten? Das ist dann der Best in Class und die anderen werden dazu in Verhältnis gesetzt. Eine andere Möglichkeit ist der Vergleich beim Benchmarking mit dem Best in Process. Da kann man dann auch branchenübergreifend gucken. Wer ist besonders fit beispielsweise in der Logistik? Ein Beispiel, was mir mal ein früherer Vorgesetzter mal dazu genannt hat, zu dem Thema war, dass man ja auch, wenn man so Logistikprozesse anguckt, sich beispielsweise auch im Extremfall mit einem Formel-1-Team vergleichen kann. Denken Sie an Boxenstopp beim Formel-1-Team, wie schnell, wie effizient, wie logistisch perfekt die arbeiten müssen, damit der Boxenstopp reibungslos abläuft. Das hat natürlich jetzt wenig mit der Automobilproduktion zu tun, also mit Büroprozessen oder irgendwie sonst wie Fließbandfertigung. Aber es ist eben, man kann da gewisse Sachen schon übertragen, gewisse Prinzipien und dadurch dann auch lernen von so einem Best-in-Process. In dem Sinne, wenn Sie so wollen, natürlich können Sie auch eine Nutzwertanalyse dann für diese Benchmarking benutzen. Wichtig ist beim Benchmarking immer so, Sie haben einen Besten, mit dem Sie sich messen, mit dem Sie sich vergleichen. Und die anderen setzen Sie dazu ins Verhältnis. Wie Sie dieses ins Verhältnis setzen genau machen, das ist im Grunde nicht vorgegeben. Da können Sie verschiedene Methoden anwenden. Schönes Zitat, was es über die Nutzwertanalyse noch gibt, wäre, wenn man die Nutzwertanalyse anwendet, hat man im Grunde methodisch sauber fundiert herausgefunden, dass das System, was man ohnehin präferiert hat, das Beste ist. Ja. Also wenn man so will, kann man halt wirklich das rausfinden, was man will. Nichtsdestotrotz noch ein kleines Beispiel. Nutzwertanalyse Microsoft versus Open Source Systeme im Vergleich. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, Windows 2000, MS Office 2000, so eine klassische Microsoft Systemlandschaft. Dann überlegt sich das Unternehmen, okay, soll ich jetzt umsatteln auf Vista und Office 2007 oder gehe ich jetzt auf eine Open-Source-Lösung mit einem Linux-System und Open Office? Und dann macht man diese klassische Vorgehensweise bei der Nutzwertanalyse. Wir definieren relevante Kriterien, definieren unsere Gruppen- und Einzelgewichte, haben die Bewertung für die Kriterien und bestimmen den Gesamtnutzenwert. Mögliche Kriterien habe ich hier mal aufgelistet. Brauchen wir jetzt nicht so stark drauf eingehen, glaube ich, weil sie auf der nächsten Folie nochmal stehen. So könnte jetzt hier diese Nutzwertanalyse aussehen. Ja, wenn Sie sich hier so überlegen, ja, alles mal aufgelistet, wir haben Systemkosten, wir haben Personalkosten, Systemeigenschaften, so eine Kategorie und indirekten Nutzen. Und ja, wie könnte das jetzt aussehen? Wir würden als erstes Kriterien Gruppengewicht festlegen. Ich schnappe mir hier mal so einen Stift, wenn ich es schaffe. Und versuche mal hier was drauf zu schreiben. Systemkosten, ja, vielleicht sagen wir 0,3 oder sowas. Oh, ist ja halbwegs lesbar. Und Personalkosten ein bisschen weniger, 0,2. Systemeigenschaften, ja, bleibe ich mal bei 0,2 auch nochmal. Und wir müssen auf 1 kommen, dann haben wir für den indirekten Nutzen noch ein Gewicht von 0,3 übrig. Ja. Dann würden Sie hingehen und Einzelkriteriengewichte vergeben. Anschaffungs- und Lizenzkosten bei den Systemkosten wäre das vielleicht besonders wichtig. Also sagen Sie schon mal, okay, das ist hier nochmal 0,5 oder was man eben auch machen kann, dass man das jetzt auf einer, dass man das guckt, dass es sich zu 100 aufaddiert. Also sage ich jetzt mal, das ist jetzt 50. Kosten für die Anpassung von Schnittstellen Makros, ja, die sind auch noch wichtig. Da gebe ich mal 25. Ups. Dann habe ich die Übernahme von Datenbeständen. Ja, das ist mir nicht ganz so wichtig. Da gebe ich jetzt zum Beispiel 10 drauf und die Kosten für die Einsparung für Systempflege und Wartung 15. Ja. Und dann wird man das jetzt natürlich einfach multiplizieren für dieses Einzelkriterien, also für diese Gewichtung letztendlich 0,3 mal 50 müssten jetzt eben 15 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und so weiter. Und das füllen Sie einfach vollkommen, füllen Sie erstmal so aus, können Sie sich genau überlegen, was ist letztendlich meine Präferenz? Wie gerade diskutiert, das ist jetzt eben der subjektive Teil, wie Sie es festlegen. Und jetzt wird man entsprechend hier Teilnutzenwerte vergeben. Für Microsoft und für Office, für Open Source, sorry. Und entsprechend kann man hier halt gucken, okay, was ist mir das Ganze wert? Ja, oder welche Punktzahl gebe ich da? Anschaffungs- und Lizenzkosten, ja, bei Microsoft ist vielleicht nicht ganz so toll. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich denen jetzt mal, eine 2 oder sowas. Und Open Source dazu im Verhältnis relativ auf einer Skala von 1 bis 10 müssen eigentlich eine 10 kriegen, weil ich da keine Lizenzkosten habe. Ja, und so wird man es halt durchgehen, jetzt der Reihenfolge nach. Da multipliziert man das hier drüben dann eben mit der Gewichtung. Also 2 mal 15, 30. Und das sind die 150. Na, jetzt wird es ganz schlecht. 150. Hier drüben können wir auch die maximal mögliche Bewertung eintragen. Summiert es dann auf letztendlich bis zu den Nutzwerten. Ja, und da kann man letztendlich die beiden Sachen miteinander vergleichen. Was denken Sie denn, was da so bei so einer Bewertung rauskommt? Ich vergleiche Microsoft Office mit Open Source. Für welches System würden Sie sich entscheiden, wenn Sie das Unternehmen sind? Eine Idee? Was würden Sie nehmen?
Wahrscheinlich
kommt es auf Microsoft raus. Wieso?
Ich vermute mal, es geht halt eher so auf die Systemeigenschaften.
Mhm. Okay. Also Systemeigenschaften wäre das eine, ob die Open Office zum Beispiel das gleiche kann wie Microsoft Office, ist die eine Frage, oder auch die Schulungskosten. Ja. Weitere? Selbe, okay. Weitere Ideen? Ja?
Also Schulungen braucht man bei beiden. Systemeigenschaften und indirekte Nutzen würde ich mal sagen, dass Microsoft der Gewinner ist.
Mhm. Insgesamt denken Sie auch, dass Microsoft gewinnt, okay. Nun, wir haben interessanterweise genau dieses Beispiel, hatten wir im Grunde mal vor 2-3 Jahren in der Diplomarbeit bei einem großen Medienhaus in Hamburg und da wurde auch eben eine Nutzwertanalyse gemacht. Und die Wahl, die Entscheidung fiel jetzt endlich tatsächlich auf Microsoft. Insofern haben Sie schon richtig vermutet. Der eine Punkt, der bei einer Rolle gespielt hat, war, dass es so kleine Programme gab, die halt, also kleine Zusatzprogramme, die teilweise mit Office integriert waren, die auch mit Windows integriert waren. Und die anzupassen, hätte extrem viel Geld gekostet oder wäre teilweise nicht möglich gewesen. Weitere Gründe für Microsoft oder die für Microsoft auf eine Rolle spielen, sind natürlich sowas wie irrationale Ängste. Ja, Open Source kenne ich nicht, wer weiß, wie gut das ist. Also die spielen nicht mal bei den Mitarbeitern eine Rolle, teilweise auch bei den Entscheidern. Sie haben sowas natürlich wie den Schulungsaufwand, auch der spielt eine Rolle, klar. Und wenn Sie sich mal überlegen, ja, Open Source ist immer noch nicht so richtig verbreitet, zumindest nicht im Unternehmen. Ist auch was anderes, ob Sie jetzt nur einen Firefox-Browser verwenden. Ja, Browser können wir vielleicht noch sagen, okay, das ist nicht so unternehmenskritisch. Aber ob es jetzt Office und das Betriebssystem sogar Open Source machen, ist schon eine große Entscheidung. Und wenn Sie dann als derjenige, der die Verantwortung trägt, das verantworten müssen und das Ganze geht dann schief, die Anwender kommen mit dem System nicht klar, dann aber hallo. Dann können Sie, glaube ich, sich schon anfangen, neuen Jobs zu suchen. Auch dazu gibt es irgendwie so eine Redewendung unter IT-Entscheidern, die jetzt aus dem Bereich betriebliche Standardsoftware eher kommt, no one ever gets fired for buying SAP. Heißt einfach nur, wenn man auf die Standards setzt, auf das weit verbreitete, was sowieso jeder hat, dann wird einem keiner ans Bein pinkeln dafür, auf gut Deutsch gesagt, kann einen keiner was ankreiden. Jeder weiß, dass bei einem SAP-Einführungsprojekt Probleme gibt und dass es lang dauert. Aber wenn man irgendwie eine unpopuläre Entscheidung trifft, vom Standard abweicht, irgendwie irgendwas kauft, was nicht jeder hat, und dann dauert es noch lang und gibt Probleme, dann hat man wahrscheinlich ein rechtfertiges Problem. Also hier ein großer Vorteil, wenn man auf die Standards setzt. Hier nochmal kurz die Zahlen aus der Studie, die ich gerade eben angesprochen habe. Großes Medienhaus in Hamburg. Und tatsächlich die blauen Balken sind eben die Kosten für die Open-Source-Plattform. Die orangefarbenen Balken sind die Kosten für die Microsoft-Plattform. Natürlich Planungs- und Entwicklungskosten, Systemkosten, geringe einmalige Kosteneinsparungen, Kosten der Systemeinführung beispielsweise haben wir jetzt bei Microsoft witzigerweise keine. Ja. Laufende Personalkosten, müsst jetzt nochmal die Zahlen reingucken, wie das genau zustande kommt, was da dahinter steckt. Das ist eine aggregierte Zahl hier, deswegen habe ich jetzt gerade nur etwas gestutzt, warum da Null steht. Aber eben Gesamtkosten, Open Source schneidet viel schlechter ab. Woran liegt das? Nun, es liegt einmal hier an den beiden Blöcken und an den laufenden Personalkosten. Rechnen wir jetzt nochmal die Migration raus. Ja, also wenn wir jetzt wiederum die Kosten über 3 Jahre haben, aber nicht diese einmaligen Migrationskosten. Kosten der Systemeinführung, der ein großer Block war bei Open Source, und die Kosten, die einmaligen Kosteneinsparung. Ja, Sie sehen immer noch, Planungs- und Entwicklungskosten sind eben teuer bei Open Source, laufende Personalkosten sind höher, wenn man von erhöhtem Schulungsaufwand auch ausgehen muss. Das heißt, wir kommen immer noch auf höhere Gesamtkosten. Heißt letztendlich, also jetzt, wenn man die Migrationskosten wirklich mit reinrechnet, hatten wir an dem Punkt, es ging ja um eine Menge von 90 PCs insgesamt in der Abteilung, die umgestellt werden sollten, höhere Kosten für die Open-Source-Plattform, auf 3 Jahre gerechnet, in Höhe von 382.000. Nicht abschätzbare Kosten gab es noch. Woran liegt das? Höhere Personalkosten für das Open-Source-Personal gibt es nicht so häufig wie Microsoft-Leute. Kosten für die Schulung der Anwender, Kosten für die Umstellung der Office-Dokumente und was bei dem Unternehmen ein ganz großes Problem war, die hatten sehr viele Makros. Ja? Irgendwelche Makros, die sie für Microsoft Office geschrieben hatten und die hätten sie irgendwie umstellen müssen, umprogrammieren müssen für Open Source, für die Open Source Produkte. Das wäre kompliziert und teuer gewesen, teilweise gar nicht gegangen. Ja? Das heißt, man spart zwar die Lizenzkosten, aber die ganzen Folgekosten können das eventuell wieder auffressen. Und da muss man halt immer genau den Business Case rechnen. Ja, wir hatten ja in der letzten Veranstaltung vor Weihnachten das Beispiel von Limux, ja, diese Linux-Initiative in der Stadtverwaltung München, die kam ja zu einer anderen Schlussfolgerung, zu einem anderen Ergebnis. Grundsätzlich gilt, je mehr PCs migriert werden, je größer also die Gesamtmenge ist, desto eher sind die Lizenzkosteneinsparungen, desto größer sind die Lizenzkosteneinsparungen, desto eher lohnt sich der Umstieg auf Open Source. Gucken wir uns noch ganz kurz zum Schluss die Kapitalwertmethode an. Methode der dynamischen Investitionsrechnung, ist klar. Der Vorteil ist, man hat eine Konzentration auf die Zahlungen. Der Nachteil ist, man hat eine Konzentration auf die Zahlungen. Ja? Das heißt, der Vorteil ist gleichzeitig auch der Nachteil, man hat eben nur die monetären Werte. Man hat eben nur die monetäre Betrachtung. Und man kriegt eben nicht die qualitativen Sachen oder nur ganz schwer die qualitativen Sachen rein. Hier ein kleines Beispiel. Wenn die würden, so ein Unternehmen, vielleicht ein Ingenieurbüro und wollen ein neues CAD-System einführen. Wir hätten eine einmalige Investitionssumme in Periode 0, 120.000 Euro. Danach in den Folgejahren haben wir laufende Kosten, 15.000 Euro. Die ziehen wir natürlich ab. Wir haben aber positive Wirkungen, zum Beispiel Personalkosteneinsparungen durch schnellere Zeichnungserstellung. Das steigt sogar ein bisschen an in Periode 2, Lernkurveneffekte. Wir haben vielleicht reduzierte Kapitalkosten, weil wir mehr Normteile verwenden könnten, weniger Kosten Arbeitsvorbereitung. Kann man halt alles Mögliche einpreisen, ja, was man halt sieht, wo kann man wirklich Kosten einsparen, wo oder wo hat man direkte Kosten. Man summiert das auf zum Netto-Nutzeffekt, hat noch einen Kalkulationszinssatz, in dem Fall sind jetzt 8% angenommen und kommt dann auf einen bestimmten Kapitalwert. Ja, also die Formel kennen Sie ja noch aus dem Grundstudium, muss jetzt nicht großartig drauf eingehen, Netto-Nutzeffekt über die Jahre aufsummieren, jeweils abzinsen und dann kommt man zusammen Kapitalwert. Ist eine ganz nette Methode, wird auch in der Praxis sehr häufig angewendet, ist halt sehr, sehr klar strukturiert. Alles, was ich monetarisieren kann, kann ich hier wunderbar einrechnen. Das heißt, alles, was ich in finanzielle, in Geldbeträge umwandeln kann. Und ist halt wirklich ein klarer Wert. Ich nehme die Alternative mit dem höchsten Kapitalwert. Oder wenn es jetzt nur für die Frage ist, mache ich es oder mache ich es nicht, positiver Kapitalwert, dann würde ich die Alternative ausführen. Aber wie gesagt, halt der große Kritikpunkt, nur quantitative Faktoren werden berücksichtigt, eben nichts Qualitatives. Wenn man jetzt nochmal auf das zurückkommt, was ich ausgangs gesagt habe, mit den Nutzenkategorien auch, erinnern Sie sich, wir hatten die Kosteneinsparung, wir hatten die Zeiteinsparung und wir hatten die Informationswerterhöhung. Auch das kann man versuchen, ein investitionstheoretisches Modell zu überführen. Ich stelle jetzt kurz das vor, was der Buxmann in seiner Habil dazu geschrieben hat. Kleines Modell dazu. Hier entsprechen die Modellparameter. Sie haben es hier in Ihrem Skript, deswegen gehe ich jetzt nicht größer drauf ein. Wir haben im Grunde die Anschaffungskosten in der Periode 0. Für die Folgeperioden, klein t, haben Sie laufende Kosten, Kosteneinsparungen und Sie haben natürlich noch verschiedene Nutzenarten aus Zeitansparung und Informationswerterhöhung. Ich habe es mal grafisch dargestellt. Auf der Kostenseite haben Sie einmalig anfallende Kosten A0 und laufend anfallende Kosten AT. Bei den Nutzenarten hätten wir zunächst die Kostensenkungen, die Sie anführen könnten, und die Informationswerterhöhung. Müssen wir halt versuchen, so einen Nutzenwert daraus zu monetarisieren. Wie kann ich diesen, natürlich vielleicht ein Erfassungsproblem, ein Berechnungsproblem, aber unterstellen wir mal, das klappt. Hätten wir hier eine Informationswerterhöhung, die wir einrechnen können. Aus der Zeiteinsparung ergeben sich im Grunde zwei Effekte. Aus der Zeiteinsparung kann ich auch wieder durch schnellere Kommunikation zum Beispiel vielleicht Kosten einsparen und ich kann aus der Zeiteinsparung auch vielleicht bessere Entscheidungen treffen. Also es geht wiederum in Richtung Informationswert. Deswegen hier C' zu Periode T und WI' zu Periode T. Daraus ergibt es dann diese Formel K0 gleich minus A0, also die einmalig laufenden Kosten werden abgezogen und dann summiere ich eben auf, über hier die Summe aus den Nutzenarten und hier drüben minus AT, den laufend anfallenden Kosten. Das Ganze wird wiederum abgezinst. Und auf die Art kann ich eben auch meine Nutzenarten hier sehr schön in so ein investitionstheoretisches Modell überführen. Gut, damit bin ich jetzt am Ende angekommen. Die Total Cost of Ownership spare ich mir jetzt mal. Ich sage mal, es ist eh eine relativ triviale Methode. Werfen Sie mal einen Blick auf die Folie. Ist eine Kennzahl, eine Bewertungsmethode, um alle Kosten während des Lebenszyklus einer IT-Investition, einer Software zu erfassen, entwickelt von der Gartner Group ursprünglich. Und wenn man böse ist, könnte man sagen, okay, kommt eben von der Beratung, entsprechend einfach ist es gestrickt. Ist eine ganz nette Kennzahl, ein ganz nettes Kriterium, in der Praxis auch durchaus weit verbreitet. Aber soll es an dieser Stelle mal genügen, das kurz anzureißen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.